zu diesem Katechismus grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Das ist das Thema, mit dem wir uns hier in diesen Tagen auf Pfingsten vorbereiten und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gleichzeitig einen Glaubenskurs vorstellen möchten, der Wege Erwachsenen Glaubens, ein Glaubenskurs von Pfarrer Leo Tanner und dem Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Heute in der dritten Einheit steht als Überschrift hier Führung durch den Heiligen Geist, wie uns ja auch der erste Johannesbrief ermahnt, prüft die Geister. Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Pfarrer Leo Tanner in der dritten Einheit zum Thema Führung durch den Geist.
Herzlich willkommen zum dritten Treffen dieses Glaubenskurses über den Heiligen Geist. Heute zum Thema Führung durch den Geist prüft die Geister. Wir hörten in den beiden letzten Treffen davon, dass damals am Pfingsten mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist Neues begann. Dieses Neue wird auch mit Taufe im Heiligen Geist beschrieben. Zur Zeit Jesu wurde die Taufe durch Untertauchen bei einem Fluss oder in einem See gespendet. Taufe bedeutet, in Jesus, in sein Leben hineingetaucht, mit ihm verbunden und von seinem Geist durchtränkt zu werden. Vergleichbar ist dies mit dem Färben von Stoffen in der Antike. Der Stoff wurde so lange in die Farbmasse hineingelegt, bis er von der Farbe durchtränkt war. Der Stoff war der gleiche, aber er hat bleibend eine neue Farbe erhalten. Vergleichbares geschieht bei Menschen, die mit dem Heiligen Geist getauft werden. Sie bleiben einerseits dieselben Menschen mit dem gleichen Charakter, den gleichen Begabungen, Vorlieben und Schwächen. Doch in der Taufe im Heiligen Geist wird etwas bleibend neu in ihrem Leben. Sie werden mit Jesus verbunden und erfahren aus der Beziehung zu Jesus Christus heraus eine neue Freude, eine innere Festigkeit, eine bisher ungewohnte Freiheit, ein wachsendes Vertrauen. Menschen wandeln sich zum Positiven und werden immer mehr so, wie sie dies im Tiefsten sein möchten. Dazu Schwester Elena Guerra. Es ist notwendig, dass der Heilige Geist in uns den neuen Menschen formt. Ohne den Heiligen Geist bleiben wir immer dieselben. Ohne den Heiligen Geist bleiben wir immer dieselben. Darum ist es gut, sich mit dem Heiligen Geist zu befassen. Heute geht es im ersten Teil um die Frage, wie leitet der Heilige Geist? Wie können wir ihn erkennen und von anderen Einflüssen und Geistern unterscheiden? Im zweiten Teil wollen wir der Frage nachgehen, welche Voraussetzungen braucht es von unserer Seite, um in die Dynamik des Geistes hineingenommen zu werden? Oder einfacher gefragt, wann sind wir offen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Dazu schauen wir die Bedeutung der Taufe an. Ihr geistlicher Vollzug ist die Voraussetzung, um die Dynamik des Heiligen Geistes zu erfahren und darin zu wachsen. Deshalb geben wir am Ende des Treffens die Möglichkeit, das Taufgelübde persönlich zu erneuern und um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu bitten. Wir möchten wieder einen Aspekt des Heiligen Geistes kennenlernen. Die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie waren fasziniert von ihm, von seinen Worten und seinen Taten. Sie fühlten sich wohl bei ihm und wollten, dass es immer so bliebe. Doch da kommt Jesus mit der Ankündigung, sie zu verlassen. Das trifft sie. Sie sind schockiert. Unvorstellbar ist ihnen ein künftiges Leben ohne Jesus. Und wer sollte sein Werk weiterführen? Da versprach ihnen Jesus einen anderen Beistand, den Parakleten, den Heiligen Geist, als Anwalt und Fürsprecher, Lehrer und Tröster. Der Beistand, Paraklet, war damals der Rechtsbeistand, der Advokat, der zur Hilfe und zur Verteidigung herbeigerufen wurde. Damit wird bereits deutlich, der Heilige Geist ist derjenige, der voll und ganz an unserer Seite steht. Er will uns nicht vor, sondern in den Konflikten und Auseinandersetzungen der Welt helfen. Er lehrt, verteidigt, beschützt und befähigt uns, als Zeuginnen und Zeugen Jesu mitten in einer schwierigen und manchmal feindlichen Umgebung zu leben. Der Heilige Geist tritt an den Platz Jesu. So sagte Jesus, Johannes 16,7, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn nur so wird der Beistand zu euch kommen. Und Johannes 14,26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und Johannes 14, Vers 16 und 18, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Dieses neue Kommen Jesu zu uns geschieht im Heiligen Geist. In ihm ist Jesus immer bei uns, ja in uns. Und dieses Mit-uns-Sein ermöglicht eine viel größere Nähe, als wenn wir Jesus in leiblicher Gestalt unter uns hätten und ihn vielleicht nur dann und wann mal sehen könnten. So wollen wir zum Heiligen Geist beten. Heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes, du Freund aller Lebenden, du Mitte jeder wahren Begegnung, wir besingen dich, den liebenden und lebendig machenden Schöpfergeist. Wir loben dich und preisen dich, denn du bist wunderbar. Wir beten dich an als unseren Herrn und Gott. Wir danken dir für dein Wirken unter uns. Wir brauchen dich, denn ohne dich vermögen wir nichts. Entzünde dein Feuer in uns und erschaffe uns ein neues, liebendes Herz. Amen. Pfingsten war damals der Beginn einer offenen Zukunft. Die Jünger hatten zuvor den Auftrag zur Weltevangelisation, zur Verkündigung des Reiches Gottes und zur Heilung erhalten. Doch wie sollte das vor sich gehen? Pfingsten löste ihr Problem. Zwar wussten sie nach wie vor nicht, wie sie das tun sollten, doch sie erfuhren in ihrem Herzen einen Beistand, den Parakleten, den Heiligen Geist. Nicht in Form irgendwelcher Gedanken, Träumereien der menschlichen Fantasie oder des Verstandes, sondern als konkretes Du, als eine Person. Tief in ihnen leitete sie dieses Du. Schritt für Schritt zeigte es ihnen den Weg. Und das war die Lösung. Sie wussten nicht wohin, aber sie wussten, dass der Heilige Geist sie den Weg führte. Seit Pfingsten leitet der Heilige Geist die Kirche. Ein Beispiel dafür ist das Ereignis, das uns in der Gemeinde von Antiochia überliefert wird. Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist, wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Vom Heiligen Geist ausgesandt, zogen sie nach Seleukia hinab und segelten von da nach Zypern. Apostelgeschichte 13, Vers 2 bis 4. Das, was hier beschrieben wurde, war der Start von der ersten von drei Missionsreisen. Paulus machte den ersten entscheidenden Schritt zum Völkerapostel. In einer äußerst schwierigen Streitfrage kamen später die Apostel zum Apostelkonzil zusammen. Sie suchten darin nach der Leitung des Heiligen Geistes. Er zeigte ihnen im Aufeinanderhören, in den geschehenen Ereignissen und im Darlegen der Argumente einen Weg der Einheit. Und so bezeugten sie, Apostelgeschichte 15, 28, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Der Heilige Geist und wir, dieses Miteinander kann auf verschiedene Weise geschehen. Durch innere Impulse, durch Worte, Gedanken, durch konkrete Situationen, durch Träume und vor allem durch den Austausch und im Hören aufeinander. In all dem wird innerlich eine Übereinstimmung untereinander und mit dem Heiligen Geist wahrgenommen. Und das gab ihnen damals die Sicherheit zu sagen, der Heilige Geist und wir. Während wir gewohnt sind, unseren Überlegungen zu folgen, kann der Heilige Geist uns auch auf andere Wege führen. Innerlich kann er uns ein sanftes Nein zu unseren Plänen wahrnehmen lassen. Die Apostelgeschichte bezeugt dies. Weil ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Sie zogen an Mysien entlang und versuchten, Bithynien zu erreichen. Doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. Apostelgeschichte 16, 6 bis 7. Dann aber öffnete ihnen der Heilige Geist einen neuen Weg. Er führte Paulus und Barnabas nach Philippi. Seit Pfingsten leitet der Heilige Geist die Kirche und er will auch uns leiten. Oft verbinden Menschen das Wirken des Heiligen Geistes mit außerordentlichen Ereignissen oder Erkenntnissen in ihrem geistlichen Leben. Das gibt es. Aber viel wichtiger ist, dass wir seine andauernde Gegenwart in uns wahrnehmen lernen. Er ist immer da. Wir sind ja ein Tempel des Heiligen Geistes, wie Paulus sagt, 1 Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst. Der Heilige Geist wohnt also in uns. Und der Heilige Geist schenkt uns innere Ruhe, Gelassenheit, Freude und Hoffnung. Er leitet uns von innen her. Er macht uns innerlich unruhig, wenn wir uns auf falsche Wege zubewegen. Im Heiligen Geist leben bedeutet, diese inneren Bewegungen im Alltag wahrzunehmen und uns von ihnen führen und leiten zu lassen. Urban Gamenzind erzählt dazu diese Erfahrung. Ich hatte eine junge Frau während ihres Aufenthaltes in einer psychiatrischen Klinik begleitet. Eines Tages rief mich die Klinik an und bat mich, sofort vorbeizukommen. Ich rüstete mich, hatte schon den Autoschlüssel in der Hand, da ergriff mich eine starke innere Unruhe. Ich kniete mich hin und bat den Heiligen Geist im Gebet, mir zu verstehen helfen, was diese Unruhe zu bedeuten habe. Ich bekam dann den inneren Eindruck, es sei falsch, jetzt wegzugehen. So nahm ich mir Zeit, um für diese Frau zu beten. Nach einer halben Stunde klingelte es an meiner Wohnungstür und die junge Frau stand vor mir. Sie war aus der Klinik geflohen. Ich hatte kein prophetisches Wort erhalten, nur eine innere Unruhe. Es war die Unruhe, die mir der Geist geschenkt hatte. Ich habe immer wieder erlebt, wie der Heilige Geist zu mir spricht, ohne dass ich irgendwelche Worte vernehmen würde, sondern allein durch eine innere Ruhe den inneren Frieden. Und damit sind wir mitten bei dem, was die geistliche Tradition der Kirche Unterscheidung der Geister nennt. Schauen wir kurz hin. Paulus schreibt im Epheserbrief von zwei Tendenzen in uns, Geist und Fleisch. Wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Epheser 5, 16 und 17. Fleisch meint in der Sprache der Bibel das, was der Mensch aus sich heraus tun und bewirken kann. Das eigene Können, die eigenen Leistungen, die eigenen Ideen, die eigenen Sichtweisen. Im Zentrum steht dabei das eigene Ich, das sich selbst in die Mitte stellt. Und als Folge davon drehen wir uns um uns selbst oder um andere Menschen, sodass wir fragen, mache ich es richtig? Gefalle ich den anderen? Erfülle ich ihre Erwartungen? Das Begehren des Fleisches will an der eigenen menschlichen Perspektive festhalten. Es will den eigenen Weg durchsetzen. Es will unabhängig von Gott sein und handeln. Zugleich zum Fleisch entdecken wir tief in uns eine leise Sehnsucht, nämlich rein, gut, edel, wahr, echt liebend zu sein. Hier berühren wir den göttlichen Kern, unseren innersten Bereich, wo wir als Bild Gottes geschaffen sind. Das ist unsere tiefste und bleibende Identität. Auf diese unsere Situation wirken nun zwei Geister ein, die ihren Einfluss auf uns ausüben möchten. Der Heilige Geist und der böse Geist. Und damit wir uns richtig entscheiden, müssen wir unterscheiden können. Wir müssen prüfen, was kommt vom eigenen, egoistischen Fleisch. Welche Impulse stammen vom Heiligen Geist? Und wo wirkt der Verwirrer und Durcheinanderwerfer? Deshalb lädt Johannes seine Gemeinde ein, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. 1. Johannes 4,1. Eine erste Hilfe zur Unterscheidung besteht darin, die Richtung des Wirkens des jeweiligen Geistes in den Blick zu nehmen. Zeichen des Wirkens des göttlichen Geistes sind Gehorsam, Ordnung, Ein- und Unterordnung, Friede, Einheit, Wahrheit, Offenheit, Reinheit, Treue und so weiter. Der Heilige Geist richtet unseren Sinn zuerst auf Gott und seine bedingungslose Liebe aus. Gottes Liebe und sein Wirken stehen hier im Zentrum. Wer sich vom Geist Gottes leiten lässt, vertraut, dass Gott in seiner grenzenlosen Liebe allen Mangel füllen und die Wunden auf seinen Wegen heilen wird. Er vertraut Gottes Heilswegen, die ihn aus der Verkrümmung, aus dem Gefängnis der Ich-Bezogenheit heraus in die Freiheit führen wollen. Gottes Geist lädt uns dazu ein, unsere Ich-Bezogenheit zu überwinden, wahr, ehrlich, rein, großherzig, großzügig und edel zu leben. Er macht uns sensibel und offen für die Mitmenschen um uns. Wenn wir darauf eingehen, schenkt uns Gottes Geist einen tiefen Frieden. Dabei kann ein Impuls des Heiligen Geistes vorerst in uns auch Unruhe und Verwirrung auslösen. Dies kommt jedoch nicht vom Heiligen Geist selbst, sondern entspringt der Auflehnung unseres Fleisches gegen den Impuls des Heiligen Geistes. Vergleichbar ist dies mit noch grünem Holz, das ins Feuer geworfen wird. Es dampft, kracht und qualmt. Solches Widerstreben kann sich bei uns in Gedanken zeigen wie: Das passt mir aber gar nicht. So kann Gott doch nicht sein. Das kann er doch nicht von mir wollen. Was denken die anderen, wenn ich mich anders als bisher verhalte? Kennzeichen für den bösen Geist sind Lüge, Halbwahrheiten, Ungehorsam, Unordnung, Unfriede, ein Hintenherum, Dinge vortäuschen, Uneinigkeit, Unreinheit, Untreue und so weiter. Die Strategie des Feindes ist verschleiern, verharmlosen, vertuschen, verdrehen, verhindern, verwirren. Er will bewirken, dass wir resignieren, verzweifeln, aufgeben. Dieser böse Geist verstärkt unsere Ich-Bezogenheit, unsere menschlichen Fixierungen, unser Angebundensein an unsere Vorstellungen, wie die Situationen, wie die anderen, wie ich selbst sein müsste. Der böse Geist verstärkt unsere Tendenzen des Rechthabenwollens, des Selbstmitleids, der Verhärtung, der Bitterkeit und der Unversöhntheit, indem er uns eingibt: Du hast ein Recht darauf. Der böse Geist macht uns rechthaberisch, eng, geizig, stolz und eigensinnig. Das führt zur Frage: Kennen Sie, kenne ich das Wirken des Göttlichen und das Wirken des bösen Geistes? Von Beginn an zeigt die Apostelgeschichte, dass die Sendung der Apostel auf Widerstand stößt. Fast überall kam es zu Konflikten und Spannungen. Das war auch bei Jesus so. Die Proklamation des Reiches Gottes rief Widerstand bei denen hervor, die an ihren Positionen festhalten wollten. Uns geht es heute ähnlich. Wer einen Auftrag fürs Reich Gottes erhalten hat und sich an die Umsetzung macht, muss damit rechnen, auf Widerstand zu stoßen. Widerstände können aus unserem Innern wie auch von außen auf uns zukommen. Die biblische und kirchliche Tradition spricht in diesem Zusammenhang von Mächten der Finsternis, die gegen das Reich Gottes kämpfen. So herrscht nach dem Zeugnis Jesu die Macht der Sünde und der Anstifter zur Sünde, der Widersacher Gottes, der Teufel, weitgehend seit dem Sündenfall auf der Erde. In diesen Herrschaftsbereich ist nun Jesus Christus vom Himmel herabgekommen. Und mit etwa 30 Jahren begann er die Verkündigung des Evangeliums mit der Proklamation des Reiches Gottes. Er verkündete das Evangelium und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus 1, 14 und 15. Und dann hat Jesus dieses Reich Gottes durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung unwiderruflich für immer errichtet. Und nun können die Menschen von der Fremdherrschaft der Sünde und des Bösen frei werden. Wie Petrus in der Apostelgeschichte bezeugt, ihr wisst, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Apostelgeschichte 10, 37 bis 38. Der Kampf zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Welt geht weiter bis heute. Von diesem Kampf sprach auch das Zweite Vatikanische Konzil in der Pastoralkonstitution über die Welt von heute, Gaudium et Spes Nummer 37. Die ganze Geschichte der Menschheit durchzieht ein harter Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Ein Kampf, der schon am Anfang der Welt begann und nach dem Wort des Herrn bis zum letzten Tag andauern wird. Der einzelne Mensch muss in diesen Streit hineingezogen beständig kämpfen für seine Entscheidung für das Gute. Es gibt also zwei Herrschaftsbereiche und zwei Regierungen. Im einen Herrschaftsbereich im Reich der Welt regiert der Feind, der Widersacher, der seinen Einfluss wahrnimmt, geltend macht und zu herrschen sucht. Im Reich Gottes ist es der dreifaltige Gott, der in seiner Liebe und Barmherzigkeit herrschen möchte. Die Sichtweise von zwei Regierungen kann uns helfen, die Frage unseres Standortes zu klären. Die Grundfrage ist, wo, in welchem oder unter welchem Herrschaftsbereich stehe ich? Oder wo möchte ich stehen? Wofür möchte ich mich entscheiden? Die Antwort darauf hat mit der Taufe zu tun. Paulus schreibt: Ihr habt Christus Jesus als Herrn angenommen, darum lebt auch in ihm. Kolosser 2,6. Wenn ich Jesus Christus im Taufbund als meinen Herrn angenommen habe, dann habe ich mich auf die Seite Jesu Christi gestellt. Ich gehöre zum Reich Gottes, ich gehöre zu ihm, ich bin sein Eigentum, das er beschützt. Pater Raniero Cantalamessa schreibt: Wer diese Entscheidung ausspricht, entscheidet über den Sinn seines Lebens. Es ist, als sage er: Du bist mein Herr, ich unterwerfe mich dir. Ich erkenne dich aus freiem Willen an, als meinen Retter, mein Oberhaupt, meinen Meister, als den, der alle Rechte über mich hat. Es geht hier nicht darum, keine Schwächen und Fehler mehr zu haben, sondern um eine klare, eindeutige Willensentscheidung. Wenn mein Leben Jesus Christus gehört, dann ist die Entscheidung gefallen. Ich bin ins Reich Gottes eingetreten und stehe auf der Seite des Siegers. Wenn diese Entscheidung nicht klar ist, wenn wir unsicher und schwanken sind, mal so, wenn in unserem Leben ein Zwiespalt da ist, dann bleiben wir offen für alle möglichen Einflüsse und somit auch für die Einflüsse des Feindes. Diese Unentschiedenheit, diesen Zwiespalt kann der Widersacher nun benutzen, um Verwirrung zu stiften und Chaos anzurichten. Wie frisch wirkt da die Entscheidung von Therese von Lisieux? Mein Gott, ich wäre alles. Ich will keine halbe Heilige sein. Ich habe keine Angst, für dich zu leiden. Nur eines fürchte ich, nämlich meinen Willen zu behalten. nimm ihn, denn ich wäge alles, was du willst. Mit dieser Entscheidung bin ich eine Jüngerin, ein Diener Jesu Christi geworden und helfe ihm jetzt bei der Ausbreitung seines Reiches. Und damit nehme ich automatisch am geistlichen Kampf teil, bei dem es darum geht, Menschen ins Reich Gottes zu begleiten, sowie unerlöste und unfreie Bereiche in uns selbst durch Christus erlösen zu lassen. Der Heilige Geist wirkt in der Welt, in der Geschichte, in der Kirche. Er wirkt in besonderer Weise in den Herzen der Menschen. Er will sein Wirken auch in unserem Leben entfalten. So kommen wir zur Frage, wie öffnen wir uns dem Heiligen Geist? Dazu mache ich jeweils eine kleine Illustration. Ich habe eine Flasche bei mir, die mit einem Korken verschlossen ist und in einem kleinen Krüglein ein wenig Wein. Und dann sage ich, nehmen wir diese Flasche als Symbol für uns. Ich möchte damit nicht sagen, dass sie eine Flasche sind, Entschuldigung. Und dieser Wein hier ist das Symbol für den Heiligen Geist. Kann ich so den Wein in die Flasche gießen? Nein, sagen alle Leute, zuerst muss der Korken, der Verschluss weg. Fragen wir uns also, was könnte der Verschluss bei uns sein, der zuerst weggenommen werden muss, damit Gottes Heiliger Geist in uns kommen kann? Das kann Verschiedenes sein. Oft ist es die Angst. Was geschieht mit mir, wenn ich mich Gott öffne und ihm überlasse? Der Verschluss kann auch der Eigensinn sein. Es muss so gehen, wie ich es will, mein Wille geschehe. Doch dieser Eigensinn muss weg, denn der Heilige Geist ist der Geist, der bewirkt, dass Gott regiert und handelt. Und dazu braucht es die Entscheidung, unser Leben Gott und seinen Plänen zu öffnen und uns ihm zur Verfügung zu stellen. Und dann nehme ich jeweils den Korken weg, gieße den Wein in die Flasche hinein und wenn es Rotwein ist, dann sieht man, wie unten die Flasche mit diesem Rotwein gefüllt wird. Die Flasche bekommt also eine neue Farbe. Diese Entscheidung, Gott und seinen Plänen unser Leben zu öffnen, hat mit der Taufe zu tun. Schauen wir dazu nochmals auf die Pfingsterfahrung. Als damals 3000 Menschen am Pfingsten von der Predigt des Petrus berührt wurden und fragten, was sie nun tun sollten, antwortete Petrus, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2,38. Der Weg, den Heiligen Geist zu empfangen, beinhaltet zwei Schritte. Erster Schritt, kehrt um. Das heißt, mich umdrehen, mich wegdrehen von allem, was einem Leben mit Gott widerspricht und mich Gott zuwenden, der die Liebe ist. Umdrehen, um mich von Gott umarmen zu lassen. Das altgriechische Wort für kehrt um heißt metanoiete und bedeutet eigentlich, denkt um, lasst euer Denken erneuern, betrachtet das Leben mit den Augen Gottes, beginnt zu denken, wie Gott denkt. Der zweite Schritt ist dann, sich taufen lassen oder Ja sagen zu meiner Taufe. Das bedeutet, die Entscheidung auszusprechen, Jesus als meinen Herrn anzunehmen und ihm mein Leben zu geben. Eine solche Umkehr ist zuerst einmal eine klare, bewusste Entscheidung und dann eine lebenslange Aufgabe. Die Entscheidung zur Umkehr bringt das Taufversprechen zum Ausdruck. Zuerst sagen wir dreimal Nein zu allem, was einem Leben mit Gott widerspricht. Ich widersage. Dem Bösen zu widersagen bedeutet zu erklären, dass ich in meinem Leben nie mehr mit einer Beeinflussung des Bösen zu tun haben will. Das ist endgültig vorbei. Und dann drehen wir uns gleichsam zum dreifaltigen Gott und sprechen ihm dreimal unser Vertrauen aus. Ich glaube. Wir wollen nun zuerst die drei Fragen zum Widersagen anschauen. Wir können uns dazu auch Notizen machen, die anschließend helfen können, diesen Schritt bewusst zu vollziehen. Die Erneuerung des Taufversprechens in der Osternacht beginnt so. Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Ich widersage also dem, was mich unfrei macht. Ich widersage ist die Entscheidung für die Freiheit. Das Ziel ist die Freiheit der Kinder Gottes. Darum die Frage, was macht mich unfrei? Was hindert mich so zu leben, wie ich es im Tiefsten eigentlich möchte? Das kann vieles sein. Angst, die Erwartung, andere nicht zu enttäuschen, der Wunsch, es anderen recht zu machen, Zwiespältigkeit, Oberflächlichkeit, Lauheit, Bequemlichkeit, Druck, den ich mir selber mache, oder Druck von außen, dem ich mich beuge, Sorgen und vieles mehr. Es ist gut, sich bewusst zu machen, was mich unfrei macht. Auch Sünden nehmen die Freiheit. Wenn ich zum Beispiel anfange zu lügen, dann verstricke ich mich immer mehr und lebe in Angst, dass das Lügengebäude auffliegt. Oder wenn ich stehle und betrüge, da muss ich in dauernder Sorge leben, dass mein Betrug aufgedeckt wird. Sünden haben oft auch etwas Unfreies, etwas Zwanghaftes an sich. Wir wissen, dass etwas falsch ist und tun es dennoch. Wir halten nun einige Momente inne, um uns dies bewusst zu machen. Und wer möchte, kann es auch aufschreiben. Dann die zweite Frage, widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt? Jetzt geht es um unsere Gedanken. Immer wieder kommen versucherische Gedanken. Das ist normal. Wir sind nicht Herr über unsere Gedanken. Entscheidend ist jedoch, wie wir mit ihnen umgehen. Dürfen sie in uns wohnen? Beschäftigen wir uns mit ihnen? Wenn ja, dann erlauben wir ihnen, unsere Einstellungen und unser Verhalten mehr und mehr zu beeinflussen. Wir können ihnen aber auch widersagen, damit sie nicht Macht über uns gewinnen. Auch hier geht es wieder darum, sich bewusst zu machen, welche Verlockungen des Bösen erlebe ich? Welches Böse will Macht über mich bekommen, will Einfluss in meinem Leben bekommen? Es ist gut, sich auch dies jetzt zu notieren. Die dritte Frage widersagt hier dem Satan, dem Urheber des Bösen. Wer vom Heiligen Geist erfüllt werden will, muss Nein sagen zu jeder geistlichen Kraft, die Gott widerspricht. Nein zu jeder Form von Aberglauben. Jede Form von Okkultismus, Spiritismus, schwarze und weiße Magie, wie zum Beispiel auch Tischchenrücken, Wahrsagerei, Kartenlegen, Totenbefragungen, Geistheilung, Reiki, Horoskoppindeln, widerspricht dem Leben im Heiligen Geist. Dadurch entstehen oft geistliche Abhängigkeiten, die Menschen belasten und innerlich binden und sie hindern, Gott näher zu kommen. Eine Frau, die tief in der Esoterik verstrickt war, sagte: Meine größte Sünde war, dass ich aufgehört habe, Jesus zu vertrauen. In der Folge hat sie sich den verschiedenen Praktiken geöffnet, die sie letztlich immer weiter vom christlichen Glauben weggebracht haben. Durch eine Beichte und die Erneuerung ihres Taufversprechens fand sie den Weg zu Jesus zurück. Ich kann mir auch jetzt wieder notieren, wenn oder wo ich mich anderen geistlichen Kräften geöffnet habe. Zum Taufversprechen gehört zuerst, allem zu widersagen, was einem Leben im Heiligen Geist widerspricht. Und dann gilt es, mich dem dreifaltigen Gott zuzuwenden und ihm zu sagen: Ich glaube an dich. Glauben ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Das griechische Wort für Glauben, pistoiein, bedeutet, das feste Vertrauen in jemanden zu setzen. Ich baue auf dich, ich zähle auf dich, ich vertraue dir, ich mache mich fest in dir. Wir werden mit drei Fragen eingeladen, dieses feste Vertrauen auszusprechen. Zuerst: Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Wir können auch sagen: Glaubst du, dass Gott dein Vater ist, der dich geschaffen hat und der dich bedingungslos liebt? Glaubst du, dass du made by Gott bist, wunderbar geschaffen, okay so, wie er dich gemacht hat? Und vertraust du, dass Gott als dein himmlischer Vater dich liebt und für dich sorgt, auch in der Situation, wo du gerade jetzt drinsteckst? Dann glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Hier geht es darum, der Erlösung Jesu Christi zu vertrauen, die Papst Franziskus im Evangelium Gaudium so zum Ausdruck gebracht hat: Jesus Christus liebt dich. Er hat sein Leben hingegeben, um dich zu retten, und ist jetzt jeden Tag lebendig an deiner Seite, um dich zu erleuchten, zu stärken und zu befreien. Glaubst du das? Und lässt du dich voll Vertrauen darauf ein? Die dritte Frage: Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Hier ist noch darauf hinzuweisen, dass das Wort katholisch hier im Glaubensbekenntnis nicht die Konfession römisch-katholisch meint, sondern im ursprünglichen Sinn des Wortes die allumfassende Kirche meint, zu der alle Getauften dazugehören. Glaubst du an den Heiligen Geist bedeutet, vertraust du ihm? Willst du dich ihm ganz öffnen, ihn in seiner ganzen Fülle in deinem Leben wirken lassen? Der Glaube an den Heiligen Geist kann sich im Gebet zeigen, komm, Heiliger Geist, ich sage ja zu allem, was du mir geben möchtest, ja zu deiner lebensverändernden Kraft, ja, übernimm du die Kontrolle über mein Leben, ich will ganz für dich verfügbar sein. Und nun kommen wir wieder zum Austausch in den Kleingruppen. Wir haben heute vieles gehört und wenn wir einander austauschen können, was das bei uns ausgelöst hat, was uns in den Sinn gekommen ist, vielleicht auch welche Erfahrungen wir gemacht haben, dann unterstützen wir uns gegenseitig auf dem Weg. Eine erste Frage kann sein, nehme ich die Beeinflussung durch den guten und den bösen Geist wahr? Kann ich dazu ein Beispiel nennen und es erzählen? Dann zweitens, habe ich Erfahrungen mit der Leitung durch den Heiligen Geist gemacht, dass er mich so von innen her leitet, mir Frieden oder Unfrieden eingibt? Und welche Erfahrungen habe ich gemacht? Dann drittens, kehrt um und sagt ja zur Taufe, habe ich diese Entscheidung ganz bewusst vollzogen? Wenn ja, wo? Und erlebte ich Folgen davon? Und das vierte, so ein Blick ins eigene Herz hinein, wo bin ich jetzt herausgefordert, Zwiespältigkeit zu überwinden? Kann jetzt auch persönlich diesen Fragen kurz nachgehen. Wir kommen nun zur Gebetszeit, zur Gebetsübung. Diesmal geht es um die Erneuerung des Taufversprechens und um die Bitte um den Heiligen Geist. Der Ablauf kann so gestaltet werden, zuerst ein Lied und ein Gebet zur Eröffnung, dann wird die liturgische Tauferneuerung aus der Osternacht vollzogen. Und dann kommt das persönliche Gebet und dieses persönliche Gebet wollen wir jetzt miteinander beten und anschließend auch noch die Bitte um den Heiligen Geist. Herr Jesus Christus, ich will dir von ganzem Herzen gehören. Ich will frei sein von der Herrschaft der Finsternis und der Sünde. Ich will in deinem Reich leben und Teil deines Volkes sein. Darum widersage ich jetzt allem Bösen, aller Sünde, allen Verlockungen des Bösen und allen bösen Mächten. Ich will mich für immer ganz davon trennen. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, all das, was Sie aufgeschrieben haben beim Ich widersage, all das jetzt still im Gebet zu nennen. nun beten wir weiter. Von ganzem Herzen glaube ich an dich. Ich gebe dir mein Leben. Dir als meinem Herrn will ich gehorchen. Führe mich deine Wege. Ich bitte dich, mich jetzt neu mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Ich bitte dich um alle Gaben, die du mir schenken möchtest. Komm, Heiliger Geist, und erfülle mich ganz. Amen. Und jetzt gibt es verschiedene Formen, wie wir um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten. Das kann in der Kleingruppe sein oder auch im Plenum. Wir können einander die Hand auf die Schultern legen, können still oder laut um die Herabkunft, die Freisetzung des Heiligen Geistes beten. Und das Gebet kann dann in dieser oder einer ähnlichen Form abgeschlossen werden. Komm, Heiliger Geist, erfülle und durchströme Petra mit deiner Kraft, Wärme und Freude. Tauche Petra ein in den Ozean deiner Liebe. Lege in Petra dein Feuer, deine Begeisterung und deinen Mut. Schenke ihr dein göttliches Licht, schenke ihr Weisheit und Erkenntnis. Jesus, mach jetzt dein Wort wahr. Taufe Petra mit deinem Geist und deinem Feuer. Nimm sie hinein in den Strom deines Lebens und deiner Liebe. Schaffe sie neu durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Pfarrer Leo Tanner in der dritten Einheit zum Thema Führung durch den Geist. Das können Sie vollständig nachhören in unserer Mediathek und auf der CD. Und vor allem können Sie das auch nachhören auf der Website von Pfarrer Leo Tanner, leotanner.ch. Und wenn Sie dann nämlich dort sind, ausdrückliche Empfehlung, dort vorbeizuschauen. Es gibt nämlich zu diesem Glaubenskurs, gibt es natürlich ein Begleitheft. Davon ist ja hier immer wieder die Rede, wenn Pfarrer Leo Tanner davon spricht, wie man in den Austausch gehen kann, wie man in eine Gebetsübung gehen kann, wie man das Ganze, was man hier in den Vorträgen gehört hat, reflektieren kann. Darum geht es. Und deswegen wollen wir Sie ja, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, diesen Glaubenskurs vielleicht auch bei sich zu Hause, vielleicht in der Gemeinschaft, dann also herzliche Einladung, dieses Teilnehmerheft zu bestellen und dann gemeinsam diesen Glaubenskurs einmal in dieser geistlichen Atmosphäre zu machen. Das ist auf jeden Fall eine große geistliche Bereicherung. Wie gesagt, alles weitere auf leotanner.ch. Natürlich haben wir das auch in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. So heißt auch ein Buch, das Leo Tanner gemeinsam mit Matthias Willauer und Urban Kamenzind verfasst hat. Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Erschienen ist das im WEG Verlag, also dem Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, WEG Verlag. Auch dazu nähere Angaben in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.